Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Herzlich willkommen zur Podcast, mittlerweile schon Folge 8 von Ein Team, ein Podcast. Und natürlich nochmal der Hinweis von mir: Abonniert uns gerne, teilt diesen Podcast mit euren Freunden, erzählt es euren Freunden, Nachbarn und allen möglichen Großeltern davon, dass wir die nächste Folge rausgebracht haben. Und man kann uns auch abonnieren bei allen Portalen, die wir so haben. So, zum ersten Mal haben wir eine Frau zu Gast. Herzlich willkommen. Jennifer Kettemann.
Hallo, Kevin.
Unsere Geschäftsführerin. Als allererstes natürlich, wir haben heute Montag, wir sind 3 Tage nach unserem überragenden Sieg gegen Kiel, sitzen wir in deinem Büro. Der Puls wieder auf Normalform?
Ja, mittlerweile schon, aber ich habe schon das Wochenende für die Regeneration gebraucht.
War schon ein krasser Handballabend, kann man so sagen, oder?
Also der absolute Wahnsinn, würde ich sagen.
Mit der Aussage würde ich sagen, starten wir dann auch direkt rein in die erste Kategorie.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Ja, wenn wir über das Kiel-Spiel nochmal sprechen am Donnerstag, was hast du dir gedacht, als wir nach 20 Minuten mit 7 Toren hinten lagen?
Boah, das war schon hart zu sehen. Also mit 7 Toren zurückliegen zu Hause in der eigenen Halle vor ausverkaufter SAP-Arena war schon schwierig. Und also dass es so ausgeht, wie es ausging, habe ich ehrlich gesagt in dem Moment nicht gedacht. Ich muss natürlich immer an die Mannschaft glauben, aber das war schon schwer in dem Moment. Und deswegen war es dann umso schöner, wie es dann weiterging.
Ich glaube, da ging es dir auch nicht alleine so. Also das hat man ja auch in der Arena so ein bisschen gemerkt. 7 Tore Rückstand gegen den THW Kiel. Da haben sich, glaube ich, schon einige ihre Gedanken gemacht.
Ja, ja, ich habe auch das Spiel nochmal geguckt und habe gehört, wie der... Also ich saß genau in dem Moment neben Nico, neben unserem ehemaligen Trainer. Und dann kam die Kamera wohl auf uns oder eher auf Nico. Und ich war zufällig nebendran gesessen. Und da hat der Kommentator gesagt, dass nebendran ist übrigens die Geschäftsführerin, die ist gerade fix und fertig. Und das war tatsächlich so. Also, ja.
Es ist dieses Debakel, was sich da angekündigt hat. Wie sehr ist dir dann nachher ein Stein vom Herzen gefallen, als Apfel dieses Ding da aus dem Winkel kratzt?
Ganz arg. Also ich bin völlig durchgedreht da auf den Zuschauerrängen. Und ja, neben mir stand ein Berater unserer Spieler, der hat gesagt, gleich kippt sie um. Also war wirklich ja mitreißend für alle. Also jeder, der da war, es war bestimmt eines der spannendsten Handballspiele überhaupt, die wir je gesehen haben. Und ja, uns ist natürlich aufgrund der bisschen teilweise schwierigen Situation in den letzten Spielen dann noch mehr ein Stein vom Herzen gefallen. Und es war so eine richtige Erlösung und alle sind total durchgedreht, dann, als es dann ja noch mit einem Sieg geendet hat.
Also ich bin jetzt 7 Jahre bei den Löwen. Das war das zweitbeste Spiel, was ich mit den Löwen je erlebt habe. Getoppt nur davon, wo wir gegen den THW in eigener Halle Meister geworden sind. Das war stimmungsmäßig noch ein bisschen krasser als das, was wir da jetzt erlebt haben. Aber unfassbar. Jetzt ist die Euphorie natürlich groß. Schauen wir aber trotzdem mal, ja, ich sag mal nüchtern, analytisch auf die bisherige Saison. Es läuft noch nicht alles so rund.
Ja, ich denke, also man muss sich da immer, ich mich persönlich zumindest, immer so ein bisschen zurücknehmen, weil natürlich ist es unser Anspruch, ganz oben mitzuspielen. Wir wollen eigentlich jedes Jahr Meister werden und wir haben mittlerweile auch ja den Anspruch an uns und als Club. Und auf der anderen Seite muss man auch geduldig sein, was nicht unbedingt meine Stärke ist, aber man muss sich da zusammenreißen und auch den Menschen, in denen wir ganz, ganz großes Potenzial sehen, auch die Zeit geben, sich bei uns einzufinden und ja, einfach, man muss auch sehen, jetzt wenn man zum Beispiel Lagarde nimmt als junger Spieler, der ist 22, der ist das erste Mal von zu Hause weg, eine neue Sprache, nur als eines der Beispiele jetzt für das neue Team und denen muss man eben auch die Zeit geben und ja, und dann wird es auch wieder durchweg positiv, wobei ich das auch gar nicht so sehr negativ sehe, weil immerhin sind es nur 4 Minuspunkte im Endeffekt. Ne?
Sport ist halt nicht planbar. Das muss man halt immer, wenn man da so wirtschaftlich rangeht, ist das natürlich immer ein großer Faktor, den man ganz, ganz wenig nur beeinflussen kann. Nervt dich dann denn manchmal, dass von außen zu schnell auch sehr viel Kritik kommt, weil die Erwartungshaltung bei den Löwen mittlerweile ja eben nicht mehr die ist, dass man sagt, dass man diese Geduld hat, dass man den Umbruch auch irgendwie zeitlich über die Brücke bekommen muss?
Ja, finde ich schon teilweise kritisch. Also wenn ich, also musste ich mich auch gerade am Anfang, als ich so in dieses Sportbusiness gekommen bin, erstmal dran gewöhnen, dass es eben alles sehr emotional ist und dass man sehr schnell losfeuert und jeder ja heutzutage in sozialen Netzwerken seine Meinung sagen kann, was ja auch in Ordnung ist. Also man soll ja seine Meinung äußern dürfen, dagegen möchte ich auch gar nichts sagen, aber manchmal ist die Art und Weise schon ja, zwiespältig und musste ich mich erstmal dran gewöhnen, dass das im Sportbusiness
aber doch... Aber liest du das auch? Also
ja, ich lese schon sehr viel.
Okay. Aber also wäre es nicht ratsamer, das nicht zu tun?
Bestimmt, aber ich möchte auch wissen, was los ist. Und ich möchte wissen, wo wir stehen und wie unsere Fans über uns denken. Das ist mir auch wichtig. Ich lese nicht jedes Posting, aber ich lese schon relativ viel. Und für mich ist es wichtig, einfach zu wissen, wo wir stehen und was da so abgeht.
Weil meine persönliche Erfahrung aus den letzten Jahren ist schon so ein bisschen... Es melden sich ja gerade bei Social Media eigentlich eher die Leute, die was zu meckern haben. Also konstruktive Kritik habe ich jetzt für meinen Teil in meinen Social Media Kanälen eigentlich ehrlicherweise noch nicht so viel rausgefunden.
Ja, also ich würde auch aufgrund von Kommentaren in den sozialen Netzwerken nicht meine Entscheidung ableiten. Mhm. Das überhaupt nicht. Ja. Also man muss es ja abpuffern. Und ja, sich dem bewusst sein, dass eben vor allem die was Negatives äußern wollen, sich da äußern. Trotzdem finde ich, ist es auch so ein bisschen, um ein Gefühl dafür zu haben, einfach wie wir angesehen werden auch und was vielleicht gut gelaufen ist. Ich beziehe es auch nicht unbedingt nur auf die sportliche Seite, sondern auch auf Projekte im Hintergrund, um da zu wissen, wie es bei den Fans ankommt, was können wir verbessern oder im Ticketing, in Zusammenarbeit mit der SAP Arena. Vielleicht ist mal eine Parallelveranstaltung am Maimarkt gewesen und die Fans äußern sich da negativ drüber. Dann ist das natürlich was wir auch im nächsten Mal besser machen wollen. Und meine Mitarbeiter sind da auch sehr aufmerksam und lesen das, aber mich interessiert es auch.
Mhm. Hast du jetzt damit gerechnet, dass es am Anfang schwierig wird? Oder habt ihr mit dem Kader, den ihr für die jetzt laufende Saison gebastelt habt, eigentlich gedacht, es würde von vornherein ganz gut laufen?
Nein, davon konnte man gar nicht ausgehen. Also das war uns bewusst, dass das erstmal eine Zeit braucht, bis die Jungs wieder eingespielt sind und sich aneinander gewöhnt haben. Das ist ganz normal. Und auch ein neuer Trainer ist natürlich ein großer Schritt. Wir haben jetzt jahrelang mit Nico zusammengearbeitet und jetzt mit Christian kommt ja auch ein ganz frischer Wind wieder und eine andere Philosophie bei uns an. Und da muss man sich auch erstmal drauf einlassen und sich da einspielen. Damit haben wir gerechnet, dass das einfach ein bisschen dauert.
Glaubst du, dass das auch vielleicht so ein bisschen so dein erster Prüfstein ist? Dein erster richtiger Prüfstein als Geschäftsführerin der Rhein-Neckar-Löwen? Weil du hast ja bisher eigentlich bisher war es mit den zwei Meisterschaften...
Meinst du, ich habe mich ins gemachte Nest gesetzt?
Nein, natürlich nicht. Aber du weißt bestimmt, wie ich es meine. Es ist jetzt das erste Mal so, dass es halt nicht so flüssig läuft, wie man sich das vorgestellt hat, dass wir jetzt auch mal aus einem eingespielten Team jetzt ein bisschen was verändern mussten. Pekeler fällt mir da zum Beispiel jetzt ein. Das ist halt einer, der uns schon irgendwo weggebrochen ist als Spieler.
Das stimmt. Das stimmt.
Es ist jetzt halt zum ersten Mal, dass es halt nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Empfinde ich ehrlich gesagt nicht so, weil ich glaube, dass es vorher schon sehr viele Prüfsituationen gab. Also jetzt damals, ich denke nur ganz ungern noch daran, die Situation mit der EHF zum Beispiel. Das war für mich so ein richtig schwerer Einschnitt, der mich sehr gefordert hat. Deswegen empfinde ich das jetzt nicht, dass das jetzt der erste schwierige Moment ist. Mhm. Nee.
Da kommen wir später mal drauf zurück. Das interessiert mich nämlich sehr, wie diese Situation damals war. Für die Zuhörer, die jetzt gerade nicht wissen, wovon wir sprechen, es geht um diese Situation, dass unsere Mannschaft quasi am selben Tag zweimal antreten musste. Mhm. Da sprechen wir nachher nochmal drüber. Jetzt nochmal zum sportlichen Momentan. Wie stellt man sich denn so eine Analyse nach einer Saison generell vor? Also wie habt ihr mit Nico letztes Jahr nochmal so ein Endfazit gemacht und euch dann auf die neuen Projekte dann draufgestürzt? Oder habt ihr quasi, generell würde mich interessieren, wie ihr sowas analysiert in der Saison oder nach der Saison?
Also was die neue Saison angeht, das läuft auch viel schon parallel. Also mit Christian, der war schon sehr viel involviert. in unsere Entscheidungen, auch was den Kader angeht, da haben wir jeden Transfer vorher mit ihm auch abgestimmt. Also besonders Olli und Christian haben natürlich sehr viel im Vorfeld schon zusammengearbeitet. Finde ich auch sehr wichtig, weil ich nicht möchte, dass hier ein neuer Trainer kommt, der mit der Mannschaft vielleicht gar nichts anfangen kann. Also muss sich ja auch selbst mit den Spielern identifizieren, die in seiner Mannschaft dann spielen werden. Ja, und mit Nico und Olli hat ein ganz lockeres Gespräch stattgefunden, wo wir nochmal die Saisonrevue passieren haben lassen und uns nochmal überlegt haben, was nicht so gut lief, was gut lief. Und dann haben wir aber vermehrt dann natürlich auch in die Zukunft geschaut und die Weichen gestellt. Und ja, Christian war auch öfter hier schon im Vorfeld, aber das haben wir alles sehr im Hintergrund gehalten, weil wir als Verein auch gefunden haben, dass das auch Nico gegenüber respektlos gewesen wäre, wenn man schon in der Zeit, wo er noch im Amt ist, dann einen neuen Trainer so schon pusht und in die Öffentlichkeit stellt. Deswegen haben wir das im Hintergrund gemacht und dadurch lief der Übergang eigentlich sehr reibungslos.
Aber wie wirkt sich generell das sportliche Abschneiden auf deine persönliche Arbeit aus?
Ach schon, das fängt schon an, wenn man morgens in die Geschäftsstelle kommt. Ne? Also nach so einem Sieg macht das alles natürlich viel mehr Spaß und geht leichter von der Hand und alle sind positiv gestimmt. Und das ist aber ja auch das Schöne am Sport. Ne? Und dann hat man auch gesehen, wie schnell es gehen kann. Und die Wochen vorher, natürlich sind wir auch hier in der Geschäftsstelle als Team auch enttäuscht, wenn es nicht so gut läuft, wie wir uns das vorstellen. Und wir haben ja auch ganz andere Ansprüche. Auch unser ganzes Team ist ja auch sehr erfolgsorientiert aufgestellt und wir wollen da immer Gas geben. Und deswegen sind wir natürlich enttäuscht, wenn es mal nicht so läuft. Und das ist ganz normal. Und ich bin aber vom Typ her nicht so, dass ich jetzt in Panik verfalle und dann gleich denke, oh Gott, das muss jetzt alles umgestellt werden, das ist alles schlecht, was wir da machen. Gar nicht. Ich versuche dann auch den Kontakt zu suchen, auch mehr mit der Mannschaft in Kontakt zu treten, wo ich mich ja bewusst auch bei vielen Dingen eher im Hintergrund halte, aber dann auch mal mit den Kapitänen spreche, frage, was ich vielleicht auch helfen kann oder wo wir in der Geschäftsstelle oder ich als Person unterstützen kann, was wir hatten in der Vergangenheit auch mal so, dass wir gedacht haben, oh, jetzt machen wir vielleicht mal noch einen Teamabend zusammen. Also so ganz verschiedene Sachen, die man dann doch vermehrt bespricht, wenn es dann sportlich vielleicht mal nicht so gut läuft.
Wie unmittelbar hängen denn dann die Finanzen vom kurzfristigen sportlichen Erfolg zusammen? Also zum Beispiel, was würde für uns als Rhein-Neckar-Löwen ein zweites Jahr ohne Champions-League-Teilnahme bedeuten?
Zum Glück wäre das finanziell gesehen kein großes Desaster jetzt für uns. Aber ich muss dazu sagen, sportlich ist es unser Anspruch. Wir wollen Champions League spielen und wir haben insbesondere in den letzten Jahren diesen Wettbewerb sehr, sehr zu schätzen gewusst. Und das ist eine große Ehre gegen Vereine wie den FC Barcelona oder gegen Paris oder viele andere zu spielen. Und da wollen wir auch auf jeden Fall wieder hin. Zum Glück sind wir finanziell gesehen nicht von diesen Wettbewerben oder von dem Wettbewerb Champions League abhängig. Da hatten wir ja, das ging ja auch öfter mal schon durch die Presse, eher das Ziel, da 0-0 rauszugehen. Mhm. Weil wenn man jetzt zum Beispiel die Reisekosten sieht, jetzt zum Beispiel gegen Minsk, Weißrussland, das sind immense Reisekosten. Die muss man dann erstmal durch ein Heimspiel wieder einfahren, diese Kosten, und deswegen ist es da eher unser Ziel, mit einer schwarzen Null rauszugehen.
An dieser Stelle kann man ja auch mal ganz, ganz unverhohlen Schleichwerbung machen und sagen, wir brauchen dringend noch ein paar Tickets im Verkauf. Es müssen noch ein paar Tickets gekauft werden. So ganz voll ist die GBG-Halle noch nicht. Und wer den Löwen die letzten Jahre gewogen war, der weiß ja, dass auch in der GBG-Halle wir schon wirklich sehr, sehr stimmungsvolle Schlachten geschlagen haben im EHF-Cup. Aber das nur am Rande. Da wäre es natürlich schön, wenn das eine oder andere Ticket, die eine oder andere Karte noch über den Ladentresen gehen würde. Die EHF macht es einem ja nicht ganz einfach, muss man ja jetzt auch mal so sehen. Also es hat sich ja nicht nur die sportliche Situation bei den Löwen so verändert, dass wir jetzt dieses Jahr nicht Champions League spielen, sondern es ist auch einfach ein Platz weniger geworden in Deutschland. Wie berechnet ihr sowas in die Zukunft mit ein irgendwie? Weil das muss ja auch irgendwo, das ist ja ein Thema, das kann man ja gar nicht wirklich beeinflussen als Verein.
Ja, wir haben verschiedene Budgetkalkulationen. Ne? Also es gibt verschiedene Varianten. Es gibt eine für Champions League, es gibt eine für EHF Cup. Wobei, so wie ich eben gesagt habe, sind das nicht die Riesengewinne, die wir jetzt mit der Champions League machen. Wobei das in den nächsten Jahren ja anders aussehen wird. Wenn die Champions-League-Reform kommt, dann gibt es auch höhere Prämien. Dann ist dieser Wettbewerb nicht nur sportlich, sondern auch finanziell um einiges attraktiver. Und dann ist es natürlich schwierig, als Verein das zu kalkulieren. Ich bin da generell eher der vorsichtigere Typ, der eher auf Nummer sicher kalkuliert und vom sportlichen Best Case und vom wirtschaftlichen Worst Case ausgeht. Also in meinem Budget im Moment ist der wirtschaftliche Worst Case bedeutet, wir werden Deutscher Meister, wir werden EHF-Pokalsieger und wir werden DHB-Pokalsieger, weil man dann als Verein auch Prämien ausschütten muss an die Spieler. Und das ist im Moment meine Planung und deswegen kann mich im Moment nichts verunsichern, aber ja, so kalkulieren wir. Und wenn dann eben das nicht eintritt, dann hat man wieder etwas Geld, um das in die nächste Saison zu investieren.
Das sind ja Kosten, die nehmen wir gerne mit.
Ja, wobei ich lieber den Titel mitnehmen würde.
Das sowieso, aber die Kosten sind dann nur Beiwerk. Also wenn wir Prämien für eine deutsche Meisterschaft ausschütten, ich glaube, die zahlen wir dann bei den Rhein-Neckar-Löwen sehr, sehr gerne. Könnte ich mir gut vorstellen. Das zum aktuellen Stand der Rhein-Neckar-Löwen. Wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik und lernen dich mal ein bisschen näher kennen.
Löwen hautnah.
Jennifer Kettemann, jetzt ein bisschen privater, ein bisschen hautnah. Wir wollen dich näher kennenlernen. Du bist in Frankenthal geboren und aufgewachsen und hast dann in Mannheim studiert. Du wohnst aber ja heute noch in Frankenthal. Das heißt, du bist ein sehr heimatverbundener Mensch. Warum?
Ja, sehr. Weil ich das einfach genieße, so mein privates Umfeld da zu haben. Und ich mag die Pfalz. Ich gehe gerne in der Pfalz weg. Ich gehe gerne in den Wald mit meinen Kindern spazieren am Wochenende. Und ich genieße es sehr, auch mit den Leuten immer noch zu tun zu haben, mit denen ich teilweise im Kindergarten war. Und genieße dieses Umfeld und deswegen wollte ich da auch gar nicht weg. Noch dazu ist es bei mir natürlich sehr wichtig, um eben den Beruf und die Familie unter einen Hut zu bekommen, bin ich auf die Hilfe von meinen Eltern und gesamt aus der Familie, Omas und Opas angewiesen. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dass die in der Nähe sind.
Wie oft, Frankenthal ist ja eigentlich auch voll unser Einzugsgebiet, unser Rhein-Neckar-Löwen-Einzugsgebiet. Wie oft wirst du denn in Frankenthal beim Bäcker angesprochen darauf so, ach, das war aber jetzt cool gegen Kiel oder halt auch mal, okay, warum habt ihr denn in Berlin verloren?
Ja, mittlerweile schon öfter. Also wenn ich so in der Rhein-Neckar-Löwen-Jogginghose samstags zum Bäcker gehe, dann tatsächlich öfter, aber inkognito dann weniger oft. Ja, aber das kommt schon immer öfter. Je mehr man in der Presse ist, natürlich wird man auch öfter angesprochen.
Du bist Diplom-Betriebswirtin. Muss ich kurz sagen, immer wenn ich Leute frage, so aus meinem näheren Umfeld früher, ja, was willst denn du studieren? Ja, BWL. Und das war dann immer so, ja, wenn man mal BWL studiert, dann wird das schon irgendwie passen. Was war deine Motivation, BWL zu studieren?
Ehrlich gesagt wollte ich eigentlich Medizin studieren.
Okay.
Und hatte dann das Problem, dass ich von jetzt auf nachher kein Blut mehr sehen konnte.
Ach,
ja.
Wie passiert also, denn sowas?
Keine Ahnung, mir wurde von jetzt, also ich hatte da nie Probleme und hatte das immer als Ziel in meinem Leben, Ärztin zu werden. Habe auch dann Latein gewählt in der Schule deswegen und so weiter.
Okay.
Und ich weiß nicht mehr die Situation, aber auf jeden Fall, also heutzutage, wenn irgendjemandem was passiert oder wenn meinen Kindern was passiert und die bluten dabei, dann wird mir total kotzübel, ehrlich gesagt.
Das sind nicht so gute Voraussetzungen, um Ärztin zu werden.
Genau, habe ich mir dann auch gedacht, dass ich mir was anderes überlegen muss. Und dann war es Publizistik erst, also ich hatte nie so einen richtigen Plan. Also hatte ich auch nie, um hierher zu kommen quasi. Also ich war nie jemand, der jetzt einen 5-Jahres-Karriereplan gemacht hat, überhaupt nicht. Wollte dann Publizistik studieren, hatte dann Wartesemester und bin dann in diesen Wartesemestern bei einer Marketingagentur hängen geblieben. Habe dann Messen und Events organisiert, für Automobilhersteller vor allem, die IAA zum Beispiel mitorganisiert. Und bin dann dort hängen geblieben und habe dort ein BA-Studium gemacht.
Okay, diese Marketingagentur, hat die dich auch insofern beeinflusst auf die Art, wie du heute bei den Löwen arbeitest?
Ja, viele dieser Stationen, die ich vorher gemacht habe, haben mich da beeinflusst. Aber da sicherlich dieses schnelllebige Eventgeschäft und dieses einfach Ärmel hoch anpacken und nicht lange rumdiskutieren, sondern machen. Ne? Das war da die Devise. Und da habe ich schon in ganz jungen Jahren gelernt, ja, einfach anzupacken und bin da auch viel rumgekommen innerhalb von Deutschland damals und ja, habe da einiges lernen dürfen.
Du warst dann zwischenzeitlich, also du bist dann 2006 zur SAP gewechselt, dann warst du 4 Jahre als Executive Assistant und bist nach Bangalore nach Indien gegangen. Mhm. Kann man sowas nur machen, wenn man eben, wie du auch sagst, sich halt keinen Plan macht, weil man dann halt sagt spontan, ach komm, das wird mich reizen, ich mach das.
Was heißt, kann man nur machen? Es gibt bestimmt Leute, die hätten diesen Plan auf ihrem Zettel und hätten gedacht, okay, ich brauche jetzt noch ein Auslands... Mhm. Aufenthalt, um eine gewisse Karrierestufe zu erreichen. Aber so war das bei mir überhaupt nicht. Also ich habe immer Dinge gemacht, nicht weil ich da vielleicht mehr Geld verdienen kann, sondern weil es mich von der Aufgabe her gereizt hat und mir Spaß gemacht hat. Und das habe ich bis heute durchgezogen und werde das auch weiterhin so tun.
Wie lange warst du dann in Indien?
Ein halbes Jahr.
Ein halbes Jahr, okay. Wie lebt es sich als Pfälzerin in Indien?
War toll, war ein tolles Abenteuer. Also ich habe erst am Anfang hab ich gedacht, boah, das wird schon verdammt hart, auch gerade mit dieser Armut umzugehen, die Kinder zu sehen, die auf der Straße leben. Das ist schon sehr, sehr schwer, wenn man da ankommt. Aber ja, es war ein halbes Jahr lang durchweg Abenteuer. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Mhm. Nicht nur, was das Berufliche angeht, sondern eben über den Tellerrand hinausblicken und habe heute noch sehr viele Kontakte zu meinen Kolleginnen dort noch. Und ja, es war eine sehr große Bereicherung für mich.
Was hast du da am meisten vermisst?
Von zu Hause?
Meine Eltern.
Essen auch?
Das ist übrigens Kevins Hund, der heute
ja,
mit dabei ist.
Ja, den habe ich heute spontan dabei. Aber eigentlich hatten wir ausgemacht, dass sie leise ist.
Die Erziehung läuft noch nicht so
gut. Nee, tatsächlich nicht. Die ist schwer zu erziehen. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, wir sitzen ja in deinem Büro, was ich übrigens auch sehr cool finde. Wir haben ja jetzt wirklich schon viele verschiedene Orte kennengelernt. Wir haben ja in der Kabine schon aufgezeichnet. Jetzt sind wir bei dir im Büro. Ja. Und da ist eine Glastür und direkt vor der Glastür ist die Crewküche, sage ich mal.
Genau.
Und da macht sich wahrscheinlich gerade jemand einen Kaffee, oder?
Nee, die Kaffeemaschine, haben wir gesagt, darf nicht betreten werden, weil die zu laut ist für den Podcast. Das nicht.
Jetzt legt sie sich wieder fein hin, ne? Ja.
Genau. Also was ich am meisten vermisst habe, definitiv meine Eltern. Das Essen auch. Ja, einfach mal wieder ein ganz normales Steak oder so. Oder ich weiß noch, dass mir jeder erzählt hat, dass es jetzt also ich war im Mai auch da, dass es jetzt Erdbeeren gibt und Spargelzeit beginnt und so. Das war schon schwer dann.
Weil das ist das, woran ich als erstes denke. Ich bin ja nicht hier aufgewachsen. Ich bin ja ein Ruhrpott-Kind und dieses ganze südwestliche Badische oder aus der Pfalz. Für mich, wenn mich jemand fragt, was gefällt dir am besten hier, dann sage ich immer das Essen. Das ist aber auch schlimm, weil ich habe so einen Jojo-Effekt von 5 Kilo pro Jahr. Und das liegt hauptsächlich daran, wirklich am Essen. Und wenn wir in der Pfalz unterwegs sind, dann essen wir tatsächlich am liebsten. Deswegen war in meiner Fantasie das Erste, was mir in Indien fehlen würde, wenn ich in der Pfalz aufgewachsen bin, ist dann wahrscheinlich das Essen. Hätte ich jetzt tatsächlich gedacht. Aber klar, natürlich sind die menschlichen...
Nein, das war erstmal so Familie und Freunde war am meisten. Also die habe ich auch sehr vermisst. Aber es hat mir auch in dem Sinn weitergeholfen, weil ich dadurch gelernt habe, dass ich einfach nicht dafür gemacht bin, großartig in der Weltgeschichte umherzureisen, jetzt für längere Zeit zumindest, weil ich zu heimatverbunden und familienverbunden bin.
Du bist dann wieder zurück nach Walldorf, wo du als Projektleiterin eingesetzt wurdest. Wie kam dann der Schritt zu den Löwen?
Längere Geschichte, aber ihr habt ein bisschen Zeit.
Wir haben ein bisschen Zeit, ja.
Eigentlich, also ich wurde angerufen. Ich wusste, also ich wollte bei SAP wieder was Neues machen. Ich war 6 Jahre Projektleiterin gewesen, wollte mich innerhalb von SAP weiter orientieren. Ist ja ein großer Laden, sage ich jetzt mal, ein riesiges Unternehmen. Da kann man ja intern super wechseln. Ich war da auch sehr zufrieden, insgesamt in dem Unternehmen zu arbeiten. Und dann kam der Anruf. Und ich wurde gefragt, da war ein Vorstand bei SAP dabei und der ehemalige Geschäftsführer, der Lars Lamadé. Mhm. Und die haben mich eben gefragt, dass sie einen Nachfolger suchen, haben sie mir erzählt. Und dass sie vorschlagen würden, meinen Namen mal in die Runde werfen zu dürfen. Und dann habe ich ehrlich gesagt erst mal abgelehnt und habe gesagt, dass das überhaupt nicht in Frage kommt. Und dass ich 2 kleine Kinder habe und dass ich ja immer sehr handballverbunden war und viel geschaut habe, aber jetzt ja kein Netzwerk im Handball hatte und mir das einfach nicht vorstellen konnte, einen Sportclub zu leiten. Und deswegen habe ich erst mal abgesagt und dann hat einer der Vorstände hat dann eben zu mir gesagt, Jenny, sowas sagt man nicht einfach ab.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, ja stimmt, das ist eigentlich mein absoluter Traumjob, wenn ich so mehr drüber nachdenke. Mhm. Aber ich war schon sehr zögerlich und deswegen habe ich gesagt, ich muss mir da erstmal Gedanken drüber machen. Habe lange mit meiner Familie drüber gesprochen, habe mit dem Lars, mit dem Vorgänger, die Aufgaben aufgeschlüsselt, habe wirklich eine Liste gemacht, habe hinten dran geschrieben, was ich kann und was ich nicht so gut kann. Und ja, dann kam ziemlich schnell dabei raus, dass bei den Dingen, wo ich das Gefühl hatte, dass ich die nicht so gut kann, wie zum Beispiel das Netzwerk haben oder den Kader zusammenstellen, da kam dann eben Oliver Rogge mit ins Spiel. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir das vielleicht zusammen machen können, also schon, ich habe zwar die Gesamtverantwortung, aber Olli ist eben für den sportlichen Teil verantwortlich, dann könnte ich mir das gut vorstellen. Und dann habe ich zugesagt und dann gab es ein ganz normales Bewerbungsverfahren. Es gab auch andere Bewerber aus dem Handball, aus dem Sport insgesamt. Und dann hat der Aufsichtsrat entschieden, dass sie denken, dass ich der Aufgabe gewappnet bin.
Hast du mal darüber nachgedacht?
Gewachsen bin.
Gewachsen, ja. Hast du mal darüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn die Verantwortlichen nicht so hartnäckig gewesen wären? Vielleicht mal darüber nachgedacht, ob du dich heute ärgern würdest?
Ich würde mich dauernd ärgern. Also ich würde mich bei jedem Spiel und jedes Mal, wenn ich was von den Löwen lesen würde oder hören würde, jedes Mal würde ich mich ärgern.
Weil du erinnerst dich wahrscheinlich, wir haben damals ja nebeneinander gesessen, im Flugzeug auf dem Weg nach Nettelstedt oder in Münster-Osnabrück sind wir dann gelandet. Mhm. Ich glaube, am Rückweg weiß ich nicht mehr so viel, muss ich gestehen. Da war dann, man hat mir auf dem Rückweg von der Geschäftsstelle den Alkohol verboten, weil ich ja noch in Mannheim im Friedrichspark Public Viewing moderieren sollte mit den Spielern. Und dann hat man mir, da kam so eine Flugbegleiterin, die sagte, und sie auch noch eine Schorle. Und dann drehten sich jetzt zwei nicht näher genannte Mitarbeiter der Rhein-Neckar-Löwen-Geschäftsstelle, die vor mir saßen, um und sagten beide im Chor nein. Für ihn nichts mehr. Und dann habe ich nichts mehr bekommen. Aber auf dem Hinweg haben wir uns noch schön unterhalten. Mhm. Und,
Da ging es
noch sehr gut. Da haben wir uns auch kennengelernt praktisch. Ja. Da hast du auch so ein bisschen angedeutet, dass es für dich halt, dass für dich halt das große Fragezeichen auch ist, dass du halt einfach in der Öffentlichkeit stehst, dass du halt nicht weißt, wie das ist auf einmal, dass man seine Arbeit nicht in einem Büro tut und das quasi hinterfragt bekommt von Mitarbeitern und Partnern, sondern auf einmal hinterfragen, dass Leute, die am Fernseher sitzen, Leute, die Fans vom Verein sind. Wie bewertest du das heute?
Ja, also ich kann das schon auch immer noch nachvollziehen, dass ich da so Bedenken hatte, weil das ist ja ein Riesenschritt. Ja? Also wenn ich jetzt, das waren eben damals meine Bedenken, was passiert denn, wenn ich es vielleicht nicht schaffe? Ja? Und ich bin halt da auch sehr selbstkritisch und unterschätze mich eher, als dass ich mich überschätze. Und habe mich schon gefragt, was passiert denn, wenn ich das vielleicht nicht schaffe? Und dann habe ich mit guten Freunden auch darüber gesprochen, weil die gesagt haben, Jenny, du kannst das. Und dann habe ich aber gesagt, aber wenn nicht, dann steht es überall in der Zeitung und jeder redet darüber. Und das verfolgt mich ja dann noch länger. Und dann haben eigentlich alle meine Freunde gesagt, ja und? Also für uns ändert das doch nichts. Für deine Freunde, also auch im privaten Umfeld, ich rede fast nie über meinen Job. Vielleicht mal mit meinem Papa, der sich immer sehr für Handball interessiert, aber ansonsten ist das ja zumindest im privaten Bereich zweitrangig. Und dann haben sie gesagt, was soll denn passieren? Und dann reden die Leute erstmal schlecht und dann vergessen sie es auch wieder. Jetzt rückblickend, das war immer, also finde ich immer noch, das war schon ein Riesenschritt und hat mein Leben schon sehr verändert. Aber mittlerweile kann ich sehr gut damit umgehen und empfinde das jetzt auch nicht mehr als so ganz großen Druck. Also ist es ja auch zum Glück nicht so, dass wir bisher ganz schlimme Phasen durchgemacht haben und jetzt, es gibt ja im Fußballgeschäft dann eher so, dass es dann auch die Kinder betrifft und die dann...
Dass das Privatleben auch in die Öffentlichkeit gezogen wird.
Genau, und das wäre, glaube ich, für mich ein Problem, aber solange das in Anführungszeichen nur ich bin, die da in der Öffentlichkeit steht und das nicht negative Folgen jetzt zum Beispiel für meine Kinder hat, kann ich damit mittlerweile sehr gut umgehen.
Das heißt, die Chancen sind nicht allzu hoch, dass wir dich irgendwann an Hoffenheim verlieren?
Nein.
Du hast dich dann also dann doch auch beworben. Wie stellt man sich denn so einen Bewerbungsprozess vor? Musstest du ein Anschreiben mit Lebenslauf und sowas schicken? Läuft das wirklich so ab? Weil man stellt sich ja so eine Geschäftsführersuche ganz anders vor. Man trifft sich dann auf... Ja gut, da spricht vielleicht auch so ein bisschen mein Fußballgehirn. Man trifft sich geheim auf irgendwelchen Rastplätzen oder in Hotels und damit bloß keiner sieht, wer da vielleicht die nächsten Kandidaten sind. Weil das war ja schon auch eine Also das war ja schon noch eine öffentliche Suche damals. Man wusste ja, Lars Lammer, dem macht es nicht weiter. Und dann sind ja, also mir würden jetzt spontan schon drei Namen einfallen, die da damals so aus dem Handballgeschäft so rumgeschwirrt sind. Wie geheim ist sowas denn dann am Ende tatsächlich?
Also es wurde natürlich schon geheim gehalten und da wurde nicht viel drüber gesprochen. Und ich habe da auch mit niemandem vorher drüber gesprochen, jetzt in diesem beruflichen Umfeld natürlich. Aber ansonsten, ja, ich habe einen Lebenslauf abgegeben, ich habe eine Bewerbung vorbereitet, ich habe sogar eine Präsentation vorbereitet, wie ich den Weg der Löwen mir vorstelle und welche Ziele ich mit dem Verein hätte und welche Maßnahmen ich dafür einsetzen würde. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob die anderen Bewerber das auch gemacht haben. Ich habe es gemacht, weil ich einfach vorbereitet sein wollte. Und dann war das in meinem Fall jetzt ein sehr nettes, offenes Gespräch und ich war... Was ich jetzt mittlerweile, wo ich immer noch stolz drauf bin und das gut finde, dass ich da sehr, sehr ehrlich war. Also ich bin sehr ehrlich in die Gespräche reingegangen und habe mir eben gedacht, wenn sie mir absagen, dann sollte es eben nicht so sein. Dann war ich vielleicht noch nicht so weit oder dann war es vielleicht doch nicht der richtige Weg. Aber ich wollte mir nicht hinterher vorwerfen, ich habe jemandem was vorgegaukelt, was ich nicht kann. Also ich habe natürlich schon gesagt, was ich kann und wo ich herkomme und welche Erfahrungen ich habe, weil ich mich nicht blamieren wollte. Aber ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe zwei Kinder. Ich kann nicht mit auf die Auswärtsspiele oder größtenteils nicht mit. Ich habe in dem Moment noch kein Netzwerk gehabt im Handball. Also ich war da schon sehr ehrlich zu den Beteiligten und ja, bin da aber gut gefahren und bin einfach ich selbst geblieben. Und das hat anscheinend überzeugt.
Der war ja wahrscheinlich auch bewusst, dass du als fachfremde Person quasi ein bisschen mehr bringen müsstest, als es jetzt ein Manager, der jetzt schon eventuell, wir reden ja nicht über Namen, aber der ja vielleicht schon 10 Jahre irgendwo einen Bundesligisten als Geschäftsführer geführt hat.
Ja, aber jetzt im Nachhinein würde ich das auch immer wieder so machen, weil ich musste ja da nichts verheimlichen. Also es war ja offensichtlich so und ich bin da auch der Presse gegenüber immer ganz offen damit umgegangen. Also wenn ich vor einem Sky-Interview, habe ich auch gesagt, aber ihr fragt mich jetzt bitte nicht, ob jetzt der Spieler A lieber von der Position auf die hätte rennen sollen, weil dann muss ich Oliver Rogge dazu bitten, dann, der kann das wesentlich kompetenter beantworten als ich. Wohingegen bei Themen rund um den Sport, was ja unheimlich vielschichtig noch ist, mit Sponsoren, mit unserer Finanzierung, mit dem gesamten Marketing, mit der Pressearbeit, mit dem Ticketing. Also das ist ja sehr umfangreich, glaube ich, dass ich da schon ja, nach kurzer Zeit ganz gut in den Themen drin war und da auch kompetent Antwort geben konnte.
Wenn ich das mal so sagen darf, das halte ich für deine größte Stärke, ehrlicherweise. Ich finde es immer schwierig, wenn Geschäftsführer denken, sie sind allwissend, allmächtig und sind in allen Themen immer die Besten. Und das ist in meinen Augen so das, was bei dir halt ganz anders ist. Du sagst halt, Olli Rogge ist für das Sportliche verantwortlich. Und hast du dir das auch vorher so ein bisschen auch so vorgenommen, dass du das so machst?
Das musste ich mir nicht wirklich vornehmen, weil so bin ich eigentlich auch einfach. Also das ist auch, bezieht sich nicht nur auf den sportlichen Bereich, sondern auch intern in der Geschäftsstelle ist das so. Also ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich ein unheimlich gutes, kompetentes Team um mich herum habe. Und würde mir jetzt niemals anmaßen, keine Ahnung, jetzt den neuen Social-Media-Kanal auszuwählen, weil ich genau weiß, dass der Herr, der hier neben uns sitzt, der Daniel, wesentlich kompetenter in dem Bereich ist und das auch besser auswählen kann. Und deswegen finde ich es wichtig, sich mit guten Leuten zu umgeben und zu wissen, wann man deren Feedback einholen muss. Und so machen wir es auch bei sportlichen Entscheidungen. Und deswegen... Es sind viele Dinge kein Alleingang von mir oder eigentlich fast alle, sondern eine Teamentscheidung. Und natürlich bin ich manchmal diejenige, die, wenn es jetzt eng ist, oder ich bin auch mal die, die eine unangenehme Entscheidung treffen muss, aber trotzdem beratschlage ich mich erstmal mit den Experten in den Themen.
Du bist jetzt seit 3,5 Jahren dabei und hast deinen Vertrag jetzt bis 2023 verlängert. Also scheint dir der Job ja Spaß zu machen und... Von Reue bisher keine Spur, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, oder?
Überhaupt nicht. Also bei mir ist es eher so, dass es mir jetzt noch viel mehr Spaß macht als am Anfang, weil ich mich einfach in den Themen noch sicherer fühle, weil ich das Gefühl habe, ich habe es jetzt richtig im Griff.
Thema.
Und ja, das macht sehr, sehr viel Spaß, auch die Löwen weiterzuentwickeln. Und uns gehen ja die Ideen nicht aus. Wir haben immer wieder was Neues auf Lager und immer wieder... neue, ja, einfach Ideen, die wir umsetzen möchten. Und da ist es eher so, dass ich mich selbst ein bisschen bremsen muss, um nicht zu viel auf einmal zu machen. Und da auch die Mannschaft inklusive intern, auch die Mannschaft, die auf der Platte steht, dann auch mitzunehmen.
Kannst du dir eine Rückkehr in die klassische Wirtschaft momentan überhaupt noch vorstellen?
Im Moment ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe letztens auch gerade mal überlegt, aber nee, ehrlich gesagt im Moment überhaupt nicht. Ich fühle mich sehr, sehr wohl bei den Löwen und habe jetzt auch nicht vor, das aufzuhören.
Bei Spielern ist es ja auch ganz normal, dass mal Angebote von anderen Clubs da sind. Da haben wir jetzt auch mit fast jedem Spieler mal drüber gesprochen, über das Thema in dem Podcast. War es bei dir auch schon mal so, dass da mal andere Vereine angeklopft haben und gefragt haben, kannst du dir nicht auch vorstellen, was anderes zu machen?
Ja.
Okay. Ja. Aber du sagst, Löwen ist für dich das spannendste Projekt.
Ja, ja. Also waren auch schon aus anderen Sportarten verschiedene Angebote oder Anfragen mal da, aber nein, mein Herz hängt echt sehr an den Löwen.
Das geht schnell, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass man sein Herz schnell an die Löwen verliert. Das merkt man auch, glaube ich, an den Spielern ganz oft. Und ich glaube, das liegt, vielleicht siehst du es ähnlich, auch so ein bisschen daran, dass der Verein so arg familiär ist, oder?
Ja, und man arbeitet ja auch total gern mit den Personen, die hier angestellt sind, und das ist einfach dieses Umfeld, was einem ans Herz wächst. Ne? Also zum einen natürlich auch im Sportbereich zu arbeiten, aber ja, dann einfach die Menschen, die dahinter stehen. Ja.
Ich arbeite deshalb auch gerne im Handball im Übrigen, weil die Spieler einfach netter sind. Die sind nicht so abgehoben wie beim Fußball zum Beispiel.
Findest du? Ich kenne so viele Fußballspieler persönlich, deswegen kann ich es nicht beurteilen.
Also die ich persönlich kenne, sind auch
cool. Handballspieler finde ich auf jeden Fall sehr
umgänglich. Und bei uns ist es noch mal heftiger, finde ich. Wir haben wirklich nicht nur tolle Spieler, wir haben auch wirklich charismatische Menschen bei uns in der Mannschaft, finde ich.
Das stimmt, finde ich auch.
Wie sieht denn so ein klassischer Tag im Leben von Jennifer Kettemann aus? Also gibt es erstmal überhaupt bei dir einen klassischen Tag?
Also klassisch im Sinne von, er fängt zumindest immer um 17:45 an.
Wann?
Um 6:15 klingelt der Wecker. Weil ich muss ja fertig sein, bevor ich die Kinder wecke, damit ich schon mal ja, alles im Griff habe. Und ich bereite das auch immer abends schon vor. Und dann geht der Große in die Schule um 7:30. Dann bringe ich den Kleinen in den Kindergarten. Und dann fängt es an, dass es nicht mehr so nach Schema läuft, weil den klassischen Arbeitsalltag gibt es selten. Also es sind oft auch Veranstaltungen oder Kongresse mal, zu denen ich gehe, oder eben der Alltag in der Geschäftsstelle, wo wir verschiedene Meetings immer haben oder Termine mit Sponsoren. Also sehr, sehr vielseitig, und das finde ich auch sehr cool, dass es so abwechslungsreich ist.
Also es ist nicht so 10 Uhr Büro, 11 Uhr Kaffee und 12 Uhr, das ist dann schon, das macht es ja auch aus, das macht es dann auch spannend, oder?
Mhm. Ja, genau.
Familie spielt bei dir eine Riesenrolle.
Ja.
Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen?
Wenn ich jetzt sagen würde, es ist total einfach und so, da würde ich lügen. Also das ist schon immer eine Herausforderung, diesen beiden Bereichen gerecht zu werden. Und ich glaube, da geht es ganz vielen Frauen auch so, die berufstätig sind, man ist oft in so einem Zwiespalt. Also man kann oft in beiden Bereichen nicht wirklich 100% geben. Und das ist manchmal unbefriedigend einfach. Ja? Also in der Zwickmühle befinde ich mich auch. Aber es funktioniert sehr, sehr gut. Es funktioniert sogar sehr, sehr viel besser, als ich mir am Anfang hätte träumen können. So wie ich gesagt habe, auch durch die Unterstützung meiner Familie noch. Meine Eltern wohnen gerade 50 Meter oder so von mir entfernt und passen dann ab und zu auf meine Jungs auf. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, diesen Zusammenhalt da zu haben. Und ja, und dann bin ich auch sehr flexibel. Also es ist oft so, dass wenn ich dann früher nach Hause gehe mal, um bei den Kindern zu sein und auch mich um die Hausaufgaben, ums Essen und so weiter zu kümmern, dass ich dann abends nochmal, die gehen relativ früh schlafen, die gehen so um 7:30 schlafen, und dass ich dann halt nochmal von, keine Ahnung, 8 bis 11 am Rechner sitze und meine E-Mails beantworte. Aber das geht ja auch, also finde ich auch in Ordnung dann. Dann habe ich abends Ruhe und kann die Sachen in Ruhe wegarbeiten.
Wie große Löwenfans sind deine Jungs mittlerweile geworden und wie stolz sind sie dann auch, dass Mama den Laden in Schuss hält?
Ach, ehrlich gesagt, das mit dem Stolz, das interessiert die nicht wirklich. Mhm. Also die wollen ihre Mama haben, und ob ich jetzt die Löwen-Geschäftsführerin bin oder irgendwo anders arbeite, das interessiert meine Jungs nicht. Also die kommen gerne zum Spiel, wobei sie wahrscheinlich noch lieber zum Spiel kommen würden, wenn ich das ganze Spiel bei ihnen wäre. Weil ich bin ja dann auch immer viel unterwegs und haben sie auch letztens gesagt, ja, aber du bist ja dann nie da. Ja, ist halt ja auch wieder so ein Zwiespalt. Aber das ist nun mal dann meine Arbeit. Deswegen, ob die jetzt wirklich, also sie sind ja 5 und 8, deswegen, ob die jetzt wirklich stolz darauf sind, was ich da mache, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil das für die nicht so eine große Rolle spielt.
Welche Ziele hast du mit den Löwen, wenn wir mal den Ausblick so ein bisschen wagen?
Mit den Löwen auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Also erstmal, ich differenziere da immer, was das Sportliche angeht, auf jeden Fall, um alle Titel mitspielen zu können. Ich finde, dass es ja keine Selbstverständlichkeit ist, da oben zu stehen. Gerade in der Bundesliga, die ist so eng. Und da eben an der Spitze bleiben zu können, und Spitze meine ich aber auch jetzt unter den Top-3-Vereinen zu sein, das ist unheimlich schwer, sich da weiter zu etablieren und da konstant oben mitzuspielen. Auch international gesehen muss unser Ziel auf jeden Fall sein, wieder in der Champions League zu sein. Und da, so wie wir es letztes Jahr geträumt haben, irgendwann mal nach Köln zu kommen. Mhm. Und ja, natürlich ist es weit weg. Das würde ich jetzt in einem offiziellen Interview wahrscheinlich nicht so sagen. Aber natürlich wollen wir die Champions League auch mal gewinnen. Ja? Also wir wollen nicht immer nur schnuppern oder im Achtelfinale rausfliegen. Es ist unser Anspruch, da uns hinzuentwickeln. Und da komme ich jetzt auf den zweiten Aspekt. Das sind eben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und da läuft es in den letzten Jahren, finde ich, sehr gut, dass wir es schaffen, die Löwen so stabil aufzustellen, dass eben die sportliche Seite sich auch auf die sportliche Seite konzentrieren kann und da in Ruhe gelassen wird von Ups and Downs, die es ja in der Vergangenheit sehr viel gab bei uns in der Historie. Und das ist eigentlich so mein Ziel, also dieses stabile Umfeld zu schaffen, was das Wirtschaftliche angeht, die uns zur Verfügung stehenden Mittel eben sehr mit Bedacht einzusetzen, weil wir sind lange nicht da, dass wir uns einfach x-beliebige Spieler holen können, die wir gerne hätten. Also wir müssen sehr mit Bedacht das Team zusammenstellen. Ich finde, da hat Olli in den letzten Jahren auch ein gutes Händchen bewiesen, um nicht nur Spieler zu uns zu holen, die vielleicht die besten Spieler sportlich gesehen sind, sondern die auch menschlich sehr gut ins Team passen, was sehr wichtig ist. Ja, und da uns auch nicht in irgendeine Abhängigkeit zu begeben. Also es wäre für mich jetzt keine Option mehr, irgendeinen riesen Geldgeber oder so zu haben. Zumindest, also ich weiß jetzt nicht, was ich machen würde, wenn jetzt jemand dastehen würde und würde sagen, ich habe jetzt 3 Millionen für die Löwen, wollt ihr sie oder wollt ihr sie nicht haben? Also dann würde ich sie wahrscheinlich auch nehmen. Aber mir ist es wichtig, dass wir ja einfach breit aufgestellt sind und nicht von einer einzelnen Person abhängig sind.
Was das Thema angeht, sind die Löwen ja auch irgendwie ein gebranntes Kind aus den nicht aus den letzten Jahren, wäre jetzt falsch, aber aus den aus Vorjahren, sage ich mal. Wie sehr widerstrebt dir so eine Haltung, wie es die damals gab? Weil damals, du hast jetzt gesagt, natürlich wollen wir irgendwann auch mal in der Rolle sein, dass wir vielleicht die Champions League gewinnen können. Damals hat man aber gesagt, wir wollen die Rhein-Neckar-Löwen zum besten Team der Welt machen. Oder die Löwen werden das beste Team der Welt, und hat so viel Geld verschleudert, so viel Geld verpumpt. Wie sehr widerstrebend dir ja so zu reden, solche Ansagen zu machen?
Oh, total. Also es ist überhaupt nicht meine Art und Weise, wie wir nach außen auftreten sollten. Auch wenn wir, finde ich, intern natürlich diesen Ansporn haben sollten. Ja? Und man muss immer nach vorne blicken und sich weiterentwickeln. Aber wie man nach außen hin auftritt, und ja, das würde ich nicht so hinaus posaunen. Das wäre nicht meine Art und Weise. Wobei ich auch sagen muss, dass diese Zeit, ich möchte die auch gar nicht nur negativ darstellen. Das hat ja unseren Club auch erstmal vorangebracht und uns erstmal dahin gebracht, wo wir waren. Auch wenn das bestimmt schwierig war, weil wir in der Zeit überhaupt keine Titel gewonnen haben und wahrscheinlich nicht so ein richtiges Team auf der Platte waren. Ja? Und rückblickend diese finanzielle Katastrophe, die es ja damals war, unheimlich viel gebracht hat dann. Ja? Und das, was wir jetzt heute sind, sind wir wahrscheinlich nur, weil diese Geschichte damals war und weil die da geblieben sind, richtig Bock hatten, bei den Löwen wirklich zu bleiben und wir dann endlich ein Team waren. Aber wer weiß, ob wir dahin gekommen wären, wenn wir nicht diese finanziellen Mittel gehabt hätten. Also ich wage das zu bezweifeln. Deswegen hatte das auch schon sein Gutes damals.
Man sieht ja jetzt heutzutage auch an Paris Saint-Germain und Co. Also Titel kaufen funktioniert Immer noch nicht. Auch im Handball nicht. Da kann Uwe, glaube ich, mittlerweile ein Lied von singen, weil der hätte, glaube ich, auch gerne mal die Champions League gewonnen in seinen 3 Jahren in Paris. Wo siehst du die Löwen gut aufgestellt? Wo glaubst du, ist Luft nach oben?
Also im Moment ist bestimmt das, was wir am Anfang besprochen haben, einfach, dass die Mannschaft noch sich mehr einspielen muss und noch mehr zusammenwachsen muss und dass Abläufe automatisierter sein müssen. Das ist bestimmt auf sportlicher Seite im Moment so im kurzfristigen Maß die Herausforderung. Wo wir gut aufgestellt sind, ich finde, dass es mittlerweile unheimlich schön zu sehen ist, wie unsere Fankultur gewachsen ist. Ja, also das, was wir am Donnerstag erleben durften in der SAP-Arena, diese Stimmung oder auch als wir in Anführungszeichen nur ein Unterrangspiel haben, du erinnerst dich, Pokal-Achtelfinale gegen Göppingen, was für eine überragende Stimmung mittlerweile in der SAP-Arena herrscht. Da können wir unheimlich stolz drauf sein, dass das so gewachsen ist und dass wir solche Fans im Rücken haben. Ne? Das finde ich, ist toll gelaufen. Wo wir uns... jetzt habe ich ja beide Fragen beantwortet.
Ja, hast du. Ja, gut, okay. Wir haben jetzt viel immer so um dieses Thema Champions League so ein bisschen drumherum geflogen quasi, gekreist. Ich würde jetzt ganz gerne ein Thema ansprechen, das hier auf meinem Zettel auch gar nicht draufsteht. Diese ganze Geschichte, die damals um die Champions League, um diese Terminproblematik gelaufen ist. Wie hast du die damals erlebt?
Sehr, sehr schwer. Also das war mit Abstand die schwierigste Zeit, seit ich bei den Löwen bin. Es war eine enorme Drucksituation. Es war sehr, sehr schwer, diese Entscheidung zu treffen. Keiner von uns wollte, dass es so eskaliert. Uns wurde offiziell mitgeteilt von beiden Verbänden, die in der Zeit einfach wenig miteinander nur noch kommuniziert haben. Von beiden Verbänden wurde uns mitgeteilt, ihr spielt an diesem Tag. Ich weiß jetzt das Datum nicht mehr. Und bei Ein Szenario war, wir hätten noch mal was verschieben sollen, aber da war die SAP-Arena nicht frei und wir konnten einfach da nicht anders. Ja? Und es war unheimlich schwer, diese Entscheidung zu treffen, dass dann die zweite Mannschaft da wirklich nach Jeltsche fliegt.
Das war natürlich auch ein Affront, oder die EHF hat es als Affront natürlich angesehen. Es ging damals so ein bisschen auch das Gerücht um, was mich interessiert war, dass die EHF mit dir persönlich gar nicht mehr gesprochen hat, auch gar nicht mehr sprechen wollte und nicht mehr kommunizieren wollte.
Ja, ich habe das tatsächlich, was heißt die EHF? Ich habe das tatsächlich...
Oder einzelne Personen haben das speziell
dir... Ja, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber
Namen lassen wir außen vor, aber es war schon so, dass man es auch dir persönlich irgendwo angekreidet hat, dass man gesagt hat, dass du diejenige warst, die gesagt hat, nee, so machen wir das nicht. Wo ich im Übrigen, das ist mir jetzt ganz wichtig, das mal zu sagen, wo ich sehr stolz drauf war, wo ich stolz auf dich, auf den Verein, auf Olli, auf alle, die diese Entscheidung mitgetragen haben, war. Und das ja auch von anderen Vereinen, speziell die Kieler hätten sich ja damals auch gewünscht, dass ihr Verein dieselbe klare Kante gezeigt hatte. Aber was waren die persönlichen Konsequenzen daraus im Zusammenspiel, im Gespräch mit der EHF am Ende?
Also ich hatte das tatsächlich nochmal versucht, sowohl schriftlich als auch telefonisch, und habe dann tatsächlich keine Antwort mehr bekommen. Das stimmt, da hast du recht. Aber die Situation hat ja viel, viel früher schon angefangen. Also das war ja in dieser Saison, und da möchte ich gar nicht die anderen Jahre mit einbeziehen, in dieser Saison das dritte Mal, wo es diesen Konflikt gab. Ja. Und wir haben immer Lösungen gesucht, wir haben immer Lösungen gefunden und wir haben uns verbogen. Also ein paar Wochen vorher haben wir erst in Leipzig gespielt, an einem Samstag, und sind dann direkt nach
Barcelona
geflogen, genau. Und haben dann Samstag, Sonntag gespielt. Und auch bei der Kielce-Geschichte, wir hätten da auch Samstag, Sonntag gespielt. Und wir waren bereit, das zu machen, erst in Kiel zu spielen, das war samstags damals das Spiel, und hatten uns schon überlegt, wie wir mit einem Privatjet, was ja unheimliche Kosten sind, die hätten wir auf uns genommen und wären dann nach Kielce geflogen, um dann sonntags in Kielce zu spielen. Das wurde auch abgelehnt. Und irgendwann waren wir auch aufgrund der Historie in dieser Saison mit dem Latein am Ende, weil ich auch gesagt habe, es ist ja nicht primär unsere Aufgabe. Natürlich müssen wir die Halle stellen, da stimme ich zu. Aber es waren auch Auswärtsspiele. Da ist es ja nicht primär meine Aufgabe, diese Spieltermine zu terminieren. Da müssen die Verbände auch miteinander sprechen, was sie auch mittlerweile wieder tun. Und das war eine ganz, ganz arg schwierige Entscheidung, weil ich das ja treffen musste und ich musste damit der gesamten Mannschaft verwehren, in der Champions League weiterzukommen. Ja. Und ich fand es damals bemerkenswert. Wir hatten so eine Situation. Wir hatten damals, ich weiß es noch wie heute, es war gegen Heimspiel gegen Göppingen, wo die Entscheidung rauskam. Und wir hatten, diese Entscheidung habe natürlich auch ich nicht alleine getroffen. Die habe ich mit Nico zusammen, mit Andi war sehr viel involviert, Olli, die Mannschaft teilweise auch mit einbezogen. Und da hatten wir ganz kurz in der Halle die Situation, wo jemand aus der Mannschaft gefragt hat, was ist denn jetzt der Plan B? Und dann habe ich gesagt, Jungs, ich habe euch gesagt, wenn wir das so machen, dann gibt es keinen Plan B mehr. Also ja. Es geht nicht mehr zurück. Ja? Und damals hat mir, ehrlich gesagt, Kim Ekdal-Duree hat mir, glaube ich, die Anspannung sehr, sehr angesehen, hat mich in der Halle gesehen und hat dann einfach mich in den Arm genommen und ganz fest gedrückt und gesagt, wir stehen hinter dir.
Er ist und so ein bisschen auch das Gesicht, für ihn war es am allerbittersten, ja. In meinen Augen. Ja. Also wenn ich das jetzt mal so in der Rückblende sehe, genau. Wir haben Duree zurückgeholt, er hat ja auch selber gesagt, in einem Interview hat er es mir mal erzählt, beim BGV irgendwo im Kundencenter, wo er gesagt hat, er möchte unbedingt noch nach Köln. Und das war ja in diesem Jahr das große Ziel, nach genau. Köln zu fahren. Und Kim Ekdal-Duree war für mich der größte Leidtragende dieser Situation, weil wir alle ja davon ausgegangen sind, heute sind wir auch schlauer, dass das seine letzten Momente im Welthandball sind. Und er wollte unbedingt noch zu diesem Final Four fahren. Genau. Deswegen ist es jetzt für mich sehr interessant zu hören, dass ausgerechnet er derjenige war, genau. Der diese charakterliche Stärke besessen hat und dir diese Last so ein bisschen genommen hat.
Also genau deswegen hat es mir ihm gegenüber am meisten leid getan. Ne? Also diese Entscheidung treffen zu müssen und zu wissen, die Jungs haben so hart gekämpft dafür, überhaupt in die Gruppenphase zu kommen. Die sind in ganz Europa rumgereist, haben sich die Nächte da um die Ohren geschlagen, haben sportlich alles gegeben und dann haben sie da keine Chance mehr. Also ich hatte auch schon natürlich große Bedenken, dass mir das Ding um die Ohren fliegt und dann wir intern vielleicht noch einen Konflikt bekommen. Und ich habe sie da einbezogen und ich habe ihnen erklärt, wie die Situation ist. Und ich habe ihm auch gesagt, wenn wir das jetzt so machen, dann hat das die und die Konsequenzen. Und Kimi war derjenige, dem das, glaube ich, auch im ersten Moment am meisten wehgetan hat. Und dann hatte ich auch große Bedenken, wie er jetzt da reagiert, weil er natürlich auch ein sehr emotionaler Typ ist. Ne? Und dann auch mal da ausreißen kann, ne? Und dann auch andere vielleicht da mitziehen kann. Und dann hat er wirklich ganz toll reagiert. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut und hat mich da wirklich in der Halle in den Arm genommen und hat gesagt, wir stehen hinter dir. Das hast du gut gemacht.
Super guter Typ. Einer der besten, auch menschlich, die wir jemals hatten bei uns im Verein. Wie war das Feedback der, ich sage jetzt mal, Manager, Geschäftsführer, Kollegen aus der Liga? Hat da auch mal einer, ich sage jetzt mal, den Hintern in der Hose gehabt, dich angerufen und gesagt, Jenny, das, was du machst, ist richtig?
Ja. Ganz viele. Okay. Ganz viele. Ja, also da bin ich auch sehr dankbar, weil mir das dann auch Kraft gegeben hat. Dann auch, wo ich gemerkt habe, okay, einer muss es jetzt halt machen. Dann bin ich es halt leider. Ich hätte mich gefreut, wenn es jemand anderes gemacht hätte, schon ein paar Jahre vorher. Mhm. Aber dann war ich leider diejenige, die da durch musste. Und ja, das Feedback war sehr, sehr positiv.
Aber es hat dich ja auch gestärkt in dem, was du machst. Und man darf ja auch am Ende das Ergebnis, ob es jetzt mittelbar jetzt mit dir und dieser Situation oder der Entscheidung im Zusammenhang oder nicht, das ist jetzt natürlich Makulatur, aber Fakt ist, man hat sich jetzt geeinigt. Es nützt zwar uns nichts mehr, weil wir dieses Jahr keine Champions League spielen, aber es gibt jetzt diese festen Termine und vorerst wird es diese Problematik so extrem nicht mehr geben.
Also ja, wobei ich bei dem Thema immer noch skeptisch bin. Ja? Also auch jetzt ab der nächsten Saison gibt es ja die festen Champions League-Tage und die festen EHF-Cup-Tage mit Dienstag-Mittwoch und Mittwoch-Donnerstag. Mhm. Und auch da müsste meiner Meinung nach noch eine Lösung gefunden werden. Weil was ist denn, wenn wir dienstags Champions League spielen oder EHF Cup und dann donnerstags ein Ligaspiel haben? Ja, also das ist für mich noch keine finale Lösung, dass man den Spielern zumutet, dienstags, donnerstags zu spielen. Also das Thema ist besser geworden, auf jeden Fall. Und die Kommunikation ist auch wieder aufgenommen worden und funktioniert auch viel besser als vorher und auch mit uns ist das wieder in Ordnung und da gibt es auch gar keinen Streit mehr. Trotzdem finde ich, rein vom Thema her, gibt es da noch keine finale Lösung.
Okay, aber wie sehr hat es dich geschockt, dass die EHF dann letztes Jahr kurz mal damit gedroht hat, die Rhein-Neckar-Löwen nicht zur Champions League zuzulassen? Da gab es ja kurz mal diese...
Ja, das habe ich ja, prüfen lassen und war dann auch wieder ganz entspannt.
Okay, ja, ja, gut, ja klar. Aber das war natürlich auch erstmal nochmal so ein, das war ja schon nochmal so eine Konsequenz, so eine Provokation, sage ich mal.
Ja, aber da muss man auch ruhig bleiben.
Okay. Ja gut, das ist dann, also ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch, ich weiß nicht, ob ich da immer so ruhig bleiben würde, deswegen bin ich persönlich ganz froh, dass da oben jemand wie du oder auch wie Olli und so sitzt, die da in solchen Themen ganz, ganz ruhig bleiben. Ja, kommen wir ein bisschen zu schöneren Themen.
Oh ja,
Ja, Olli und du, ihr seid ja so ein bisschen auch, seid ja das Gespann, was für die Löwen ja auch unter anderem Transfers abwickelt. Natürlich sind da meinungstechnisch auch immer noch mal andere Leute involviert. Wie stelle ich mir die Abwicklung eines Transfers zwischen dir, Olli und dem dann dritten, vierten Protagonisten vor?
Also erstmal ist der Trainer da auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
Ich sage ja, inhaltlich sind da wahrscheinlich noch mal
genau,
andere mit drin.
Also es sind eigentlich ist so ein Dreiergespann. Mhm. Sind Olli, Christian und ich. Es ist so, dass wir ja eine sehr langfristige Kaderplanung haben. Mhm. Und am Anfang war das manchmal ein bisschen chaotischer, weil immer öfter viele verschiedene Namen aufkamen. Und ganz am Anfang wusste ich, wenn ich den Namen schon mal gehört habe, dann wird's teuer. Das war so mein Indiz.
Sehr gut. Okay.
Wenn dann damals noch Nico und Olli diskutiert haben, ging es mir eigentlich dann in erster Linie drum, ja, und was verdient er? Und dann wird ja im Sport immer über Nettogehälter nur gesprochen. Was mich natürlich überhaupt nicht interessiert, was der Netto verdient, sondern mich interessiert das Bruttojahresgehalt mit den Arbeitgeberanteilen, also was der Spieler uns letztendlich kostet. Und dann hatten wir das so gemacht, dass ich dann diese ganzen Vorschläge auf eine PowerPoint gebracht habe, hatte dann meine Excel-Tabelle für mich im Hintergrund und habe dann auf die PowerPoint immer ein Preisschild gemacht. Mhm. Und wenn es grün war, haben wir das finanzieren können. Und wenn es rot war, habe ich gesagt, Jungs, es geht überhaupt nicht. Also
okay.
So sehr ins Risiko können wir nicht gehen. Wenn das um einen kleineren Betrag geht, dann kann man ja immer noch mal drüber sprechen. Aber manchmal waren das auch Vorschläge, die einfach viel zu weit weg waren.
Okay.
Mittlerweile ist Olli da. Ja, der weiß genau, was wir an Budget haben, wie viel er ausgeben kann. Und Olli macht die Vorschläge. Wer passen könnte, diskutiert die eigentlich vorher schon mit dem Trainer. Mhm. Und wenn sie sich beide einig sind, dann kommen sie eben zu mir und sagen, hier, den Spieler könnten wir uns bei uns vorstellen. Und dann gehe ich einfach nochmal meistens zu Hause auf die Couch und rechne in meinem Excel rum, ob wir uns das auch wirklich leisten können, wie es im Budget aussieht. Und dann führt Olli die Gespräche mit dem Berater. Manchmal bin ich da auch mit involviert, je nachdem, wer zu welchem Berater ein besseres Verhältnis hat oder wer den Berater besser kennt. Und dann gehen die Gespräche mit dem Spieler auch los und dann erstelle ich den Vertrag. Und ja, dann geht der Vertrag zum Spieler und er unterschreibt dann hoffentlich.
Okay, und wie, du hast jetzt gesagt, ihr plant immer weit im Voraus. Wie groß ist die Liste von interessanten Spielern für die nächsten Jahre?
Das müsstest du Olli fragen. Ich bekomme ja immer nur die genannt, die wirklich dann relevant sind.
So ein bisschen wie so ein Wunschzettel, den Olli bei dir einreicht und du sagst dann, der geht, geht nicht, geht, geht nicht.
Ja, so ungefähr, so ungefähr. Wobei mittlerweile, so wie ich gesagt habe, also macht er eigentlich nur noch Vorschläge, die dann wirklich auch passen
sind.
Und realistisch ins Budget passen. Und deswegen haben wir da gar keine großen Diskussionen mehr.
Ich, bei mir schwebt noch sowas im Kopf rum. Wie viel, also fragt ihr Nikola Jakobsen noch nach seiner Meinung? Also irgendwie hieß es doch mal, er soll grob auch als Berater noch da mit reingehören, oder nicht?
Also im weitesten Sinne, Olli und Nico haben ja sowieso immer noch ein sehr freundschaftliches Verhältnis und ich habe auch immer noch mit Nico Kontakt. Und natürlich, wenn man Spieler überlegt, dann fragt man mal Nico, was hältst du denn eigentlich von dem? Ne? Aber das ist jetzt nicht so, dass das innerhalb unseres Prozesses ein ganz fester Bestandteil ist, sondern man redet sowieso darüber und dann redet man eben auch über einen bestimmten Spieler mal.
Wenn du jetzt unabhängig von Geld und von allem den Spieler wünschen würdest, welchen würdest du holen?
Boah, schwierig.
Ist das jetzt eine dieser Fragen, wo du bei Sky immer sagst, stellt mir die bloß
nicht? Nein, das ist eher so, der soll nicht von A nach B rennen oder keine Ahnung. Oder
ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Da bin ich mir übrigens auch nicht so sicher.
Ob die Deckung 5-1 besser ist oder 6-0,
genau.
Keine Ahnung.
Aber da braucht mich auch keiner fragen. Also da kann ich dich beruhigen. Also, habe ich jetzt auch schon 7 Jahre bei den Löwen überstanden, ohne dass ich das verstanden habe, wie eine Abwehr gut spielt.
Schwierig. Also Sargosen fände ich schon einen interessanten Spieler für die
Auch aufgrund des Alters?
Ja. Warum? Siehst du es kritisch?
Weil er noch was jünger ist. Genau. Ich meine, die ganzen Großen wie, weiß ich nicht, Mikkel Hansen, Karabatic, die braucht man ja auch heute nicht mehr holen, weil die haben halt auch ein Alter erreicht, wo sie uns langfristig nicht mehr wirklich weiterhelfen.
Ja, ja, also da hat der Viktor Szilagyi schon einen guten Zug gemacht vom THW Kiel. Muss man ihm schon Respekt entgegen.
Aber kann es nicht auch sein, dass sich dann so eine ganze Spielweise, so ein ganzer Verein auch auf einen Spieler so ein bisschen fokussiert, was man uns ja mit Andy Schmid auch immer so ein bisschen vorgeworfen hat?
Ja, kann sein, aber das wäre jetzt kein Argument, um ihn nicht zu holen.
Die Gefahr ist beim THW Kiel bestimmt ganz, ganz groß in den nächsten Jahren. Bist du denn eher eine Sparfüchsin oder sagst du, ach komm, wenn sich gewisse Dinge vielleicht jetzt nicht sofort auszahlen, aber langfristig, dann kann man auch mal investieren?
Schon eher Sparfuchs, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn wir Geld über hätten, dass ich das jetzt auf irgendeinem Konto bunkern würde. Also dann schon in den Kader investieren oder in neue Projekte investieren, das schon. Ne? Also ich habe ja so ein an der Sporthochschule Köln so einen Zertifikatsstudiengang gemacht und da hat ein Dozent aus dem Fußball gesagt, das Leiten eines Sportclubs ist, den maximalen Erfolg im sportlichen Bereich rauszuholen unter Vermeidung der Insolvenz. Ja. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier das Geld bunker, um irgendwie, dass ich beim Aufsichtsrat oder so besonders gut dastehe, das überhaupt nicht. Aber ich bin schon eigentlich eher vorsichtig und achte auch schon sehr drauf, dass das Geld nicht rausgeschmissen wird.
Macht dich das zu einer besseren Verhandlerin?
Ach, ich glaube, verhandeln, wenn ich dann mal drin bin und so, das habe ich vielleicht auch in Indien ein bisschen gelernt, ne? Okay. Dass man da schon auch mal rigoros sein muss. Und das, ja, mache ich schon auch ganz gerne, ja.
Wie ist denn so eine Gehaltsverhandlung, so eine Vertragsverhandlung? Also wie weit liegt man da am Anfang auseinander, wenn man sich am Ende trifft? Also kann es auch wirklich sein, dass man mit so einer Differenz das Gespräch beginnt und sich am Ende einigt? Oder gibt es einfach schon gewisse Weiten, wo man sagt, okay, das braucht...
Ganz unterschiedlich.
Okay.
Also es kommt komplett auf den Berater drauf an. Also man weiß ja mittlerweile genau, wenn man mit dem verhandelt, dann sagt man lieber mal viel weiter unten unter dem, was man rauskommt. Es gibt Berater, bei denen sagt man, jetzt lass uns mal offen sprechen, ohne dieses dauernde Hin und Her. Es gibt ja auch Spieler, die haben gar keinen Berater, wie unser Andi. Da haben wir überhaupt nicht gefeilscht, sondern wir haben offen gesagt, das geht und mehr geht nicht. Ist das für dich in Ordnung und so? Also es gab gar nicht diese Situation. Also ganz unterschiedlich.
Artikel über dich tragen meist eine der folgenden beiden Überschriften. Mächtigste Frau im Handball oder sowas wie Königin der Löwen. Was gefällt dir besser oder gefällt es dir überhaupt, dass man das so, dass man das Frausein bei dir so sehr in den Vordergrund stellt?
Ach, es ist mir eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Das ist.
Aber nervt es nicht auch manchmal? Weil es gibt ja nun mal immer noch einige Kollegen meiner Zunft, die da ja immer noch meinen, sie müssten da irgendwo einen dummen Spruch machen.
Ach nee, einen dummen Spruch nicht. Also ich fände es sehr, sehr cool, wenn es überhaupt gar kein Thema mehr wäre, weil dann wären wir eigentlich da, wo wir sein sollten. Dass einfach derjenige den Job macht, der den am besten kann. Und völlig egal, ob das Männlein oder Weiblein ist. Also da sollten wir eigentlich sein. Solange wir da noch nicht sind, ja, also ich werde ja auch immer gefragt, wie ist es, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen? Wenn hier wahrscheinlich ein Mann sitzen würde, würdest du den auch nicht fragen, nee. Weil da ist es normal. Dann ist vielleicht die Frau zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Ja, da sind wir eben leider noch lange nicht und dann beantworte ich auch gerne diese Fragen und ja, bin das ja gewohnt.
Aber ich habe ja schon das Gefühl, in der Bundesliga war das wahrscheinlich nie ein Thema, oder?
Nee, ich glaube, es war für alle am Anfang auch erstmal ungewohnt, dass da erstmal eine Frau dann am Tisch sitzt. Aber so wie du sagst, ich bin da, hab vom Gefühl her, glaube ich, bin ich da sehr, sehr gut angekommen und fühle mich da sehr wohl und bin da auch gut in die Themen reingekommen. Deswegen ist es für die Kollegen in der Bundesliga, glaube ich, auch völlig egal, ob ich jetzt Frau oder Mann bin.
Wir kommen zu meiner Lieblingskategorie: Löwen fragen Löwen. Achso, muss ich gar nicht sagen, da sagt er das.
Löwen fragen Löwen.
So, wir kommen jetzt zu den Fragen, die entweder aus dem Umfeld der Löwen kommen oder von Fans eingereicht wurden in den sozialen Medien. Die erste Frage kommt, wie könnte es anders sein, von Olli Roggisch.
Ja, hi Jenny, ich wollte dich fragen, ob du die nächste Woche vielleicht mal Zeit hättest, mit mir nochmal Excel durchzugehen, gerade Tabellen und so weiter und Formeln. Da fühle ich mich ja nicht noch ganz so sicher und ich glaube, da kann ich viel von dir lernen. Also, wenn du nächste Woche mal Zeit für mich hättest, wäre super. Dank dir.
Gibst du Nachhilfe in Excel?
Vielleicht sollte ich das mal öfter machen mit dem Herrn Roggisch, ja.
Ist er da nicht so bewandert?
Also ich glaube, er ist ganz froh, dass ich mich freue, wenn die Formeln in den Excel-Tabellen funktionieren. Und ich glaube, er ist da ganz froh, dass er es nicht machen muss.
Ist er da ein bisschen praktischer veranlagt als du? Also man hört ja raus, du bist sehr strukturiert. Also Excel und PowerPoint, da bist du sehr aktiv. Ist Olli da eher ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen chaotischer?
Ja, ich würde schon sagen, dass wir uns da aber auch gut ergänzen. Mhm. Ne? Also ich finde, dass er auch unheimlich gutes Gespür hat, wie es in der Mannschaft läuft und wie die Stimmung in der Mannschaft ist und so. Und ja, ich schaue halt dann eher auf die Zahlen und ich finde, wir ergänzen uns da gut.
Mhm. Die zweite Frage kommt von Christian Andresson. Was ist dein Lieblingsplatz in der Rhein-Neckar-Region?
Mein Lieblingsplatz ist... Das darf ich eigentlich gar nicht verraten, weil da sollen nicht so viele Menschen hinkommen, weil es da so schön ist. Wenn da nicht so viele hinkommen, ist der Lamsheimer Weiher.
Okay, dann sagen wir doch
da
einfach...
Da waren wir sogar mal zusammen, ja. Weißt du noch? Erimar Floßdorf.
Das stimmt, das war auch eine ziemlich coole Sache. Ich bin zwar voll abgesoffen zwischenzeitlich, aber ich habe einen Vorschlag. Wir sagen einfach, die SAP-Arena ist der Lieblingsort, weil wenn da ganz viele Leute hinkommen, würde uns das allen helfen. Oder kurzfristig die GWG-Halle genau. In Mannheim für nächste Woche Mittwoch.
Wunderschöner Ort.
Ist wirklich eine schöne Halle und von der Stimmung her auch immer sehr cool. Wir haben über Twitter eine Frage bekommen von Locke. Tauscht ihr euch mit anderen Managern der Liga regelmäßig aus?
Ja, also ich tausche mich mit einigen aus. Jetzt nicht so, dass wir sagen, wir treffen uns einmal im Monat, aber es ist eher so punktuell. Also es gibt so wie im normalen Leben auch. Also zu dem einen oder anderen hat man ein intensiveres Verhältnis und ruft einfach mal durch, wenn man ein Problem hat oder sie auch. Und ja, so ist es im Handball auch.
Dann habe ich eine Frage von more7799, Instagram. Was war der bisher schönste und was war der schwerste Moment, seitdem du Geschäftsführerin bist?
Von dem schwersten hatten wir es schon, die schon schwere Entscheidung. Und der schönste mit Abstand in eigener Halle am drittletzten Spieltag gegen den THW Kiel. Ganz unverhofft auf einmal schon Meister zu werden.
Ja, die Gesichter der Zebras damals hätte ich mir gerne in mein Zimmer gehangen, wenn ich ehrlich bin. Das war tatsächlich, also um es dann nochmal, also der schwerste Moment war dann die quasi, ich sage jetzt mal, Verhandlungen mit der schweren Entscheidung von uns mit der Champions League, dass wir halt an einem Tag beide Spiele legen und die zweite Mannschaft dann Champions League spielt. Die haben da, glaube ich, übrigens ziemlich viel Spaß gehabt in Kiel. Die erzählen das, glaube ich, heute teilweise noch. Stimmt. Yoshi der Löwe schreibt, was dachtest du beim Spiel Löwen gegen Kiel, als wir den Kieler Vorsprung aufgeholt hatten?
Boah, keine Ahnung. Ich habe das Spiel jetzt auch am Wochenende nochmal geschaut, weil ich mich gar nicht mehr an alles erinnern konnte und so in diesen Emotionen drin war. Ich kann gar nicht mehr sagen, was ich im Einzelnen gedacht habe. Ich war einfach nur auf 180 und ja, total angespannt.
Ja, ohne Namen zu nennen. Ich habe ja gehört, einer der Vorgänger auf deiner Position ist nach 20 Minuten nach Hause gegangen.
Ja, naja, kann man ja jetzt, ist ja, ja der Kreis ziemlich klein.
Es gibt ja mehrere, die vor dir mal Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Löwen waren. Aber ich habe gehört, da hat jemand den Rest im Fernsehen geguckt und sich vielleicht ein bisschen geärgert, dass er nach Hause gegangen ist.
Vielleicht, ja.
Wir lassen das mal so im Raum stehen. Wir sind ja froh, dass so viele Leute von den Entscheidern auch den Verein so emotional begleiten, weil das ja auch wirklich eine wichtige Sache ist. Weil dann stehen ja auch alle mit dem Herzen dahinter.
Genau.
So, jetzt muss ich erstmal ein großes Kompliment loswerden. Einer der coolsten Instagram-Namen ever. Der Honigkuchenbert fragt, fällt es dir schwer, wenn Spieler verabschiedet werden?
Ja, sehr. Also da ist es aber auch so wie im normalen Leben. Zu dem einen oder anderen Spieler hat man natürlich ein intensiveres Verhältnis als zu dem anderen. Aber ja, hat man, glaube ich, auch schon oft in der SAP-Arena gemerkt bei den Verabschiedungen. Also ich musste schon oft mit den Tränen kämpfen. Und ja, die schwierigste war, Nico zu verabschieden. Da sind mir ehrlich gesagt schon die Tränen gekommen, als ich in die Halle reingekommen bin.
Wer ist denn auf die Idee gekommen, ihm einen Whirlpool zu schenken?
Olli.
Ja? Mhm. Sehr cool. Das hat auch für viel Aufsehen in der Liga gesorgt, glaube ich.
Wir haben lange überlegt, was man so jemandem schenkt und einen Gutschein zum Golfen oder so. Es war alles langweilig und da meinte Olli, wenn du ihm eine wirklich große Freude machen willst, er redet die ganze Zeit davon, er will irgendwann mal im neuen Haus in Dänemark einen Whirlpool haben. Und da wir da einen fantastischen Partner an unserer Seite haben, der uns da geholfen hat, das zu organisieren, konnten wir das dann auch umsetzen.
Also nur, um das mal so hinterlegen, ich hätte auch gerne irgendwann mal ein. Jetzt habe ich eine Frage von Vincent Rössler über Facebook, die wir eigentlich schon beantwortet haben. Welchen Spieler würdest du am liebsten zu den Löwen holen? Wenn wir aber jetzt sagen, wir reden von Spielern, die nicht verfügbar wären, wo man aber weiß, der geht nicht nächstes Jahr zum THW Kiel.
Dann sind sie ja vielleicht schon beim THW Kiel, ne?
Na gut, das kann natürlich auch sein.
Ja, also das, ich habe ja die ganzen Podcasts jetzt auch gehört. Olli hatte Peke genannt.
Ja.
Da habe ich schon gedacht, ja, stimmt, hat er recht. Also ich glaube, Peke tut schon weh, dass er nicht mehr da ist.
Auch menschlich vor allem.
Ja, finde ich auch. Menschlich gesehen wäre Kimi natürlich auch.
Absolut, ja.
Jemand, von dem wir schon gesprochen haben. Ja.
Da hat es mich übrigens sehr überrascht, dass er dann auf einmal da doch nochmal die Lust am Handball wiedergefunden hat und dann doch nochmal diesen Move nach Paris. Aber hat euch das damals eigentlich sehr überrascht?
Ja, also und mich hat das mit Paris auch überrascht, nach den Gesprächen, die ich mit ihm hatte. Und das waren ja einige, weil das für uns, ja, stell dir mal vor, du hast mit einem Spieler einen Vertrag und er sagt, er hört jetzt auf. Ja, es war schon eine schwere Situation und ja, aber mittlerweile ja wieder alles gut, aber war schon eine Herausforderung dann.
Definitiv. Das war's schon. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Ja, auf jeden
Uns hat es auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht, dass wir ein bisschen dich persönlicher und näher kennenlernen konnten. Das war Folge 8 von Ein Team, ein Podcast. Und wir freuen uns jetzt auch schon auf die weiteren Folgen. Wir haben nämlich noch ganz, ganz viele coole Sachen geplant in diesem Kalenderjahr 2019. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass es sportlich weiterhin, dass wir in der Spur bleiben. Das ist wahrscheinlich auch die größte Hoffnung. Und dass das Spitzenspiel gegen Flensburg ungefähr genauso läuft wie gegen Kiel. Zumindest mit dem Endergebnis.
Genau. Danke dir auch.
Vielen Dank, Jenny. Bis bald. Danke. Und euch draußen, denkt dran, abonnieren drücken. Ganz wichtig.
Das war Ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.